Deutschlandfunk Kultur Weltzeit
mit Margarete Wohlein am Mikrofon. Guten Tag.
God bless you all. We have never seen a greater day than this.
Winston Churchill, ganz bewegt, begleitet vom Jubel der Londoner Bevölkerung. So wie hier feierten die Menschen am 8. Mai 1945 überall auf der Welt den Sieg über Hitler in Europa. Denn in Asien dauerte er noch bis zum 2. September. Es werden dort zwei Atombomben fallen und unzählige Menschen sterben. Aber Deutschland, das Land, das den Krieg begonnen hat, ist besiegt. Gesine Dornblüt hat zwei Soldaten getroffen, die das Kriegsende in Deutschland miterlebt haben. Den US-amerikanischen Veteranen Frank Stager und den ehemaligen Rotarmisten Valentin Palasniak. Damals einte sie das eine Ziel, die Nazis zu besiegen. Nach 1945 rutschten die Großmächte dann in den Kalten Krieg. Das beeinflusste das offizielle Gedenken der Mitglieder der Anti-Hitler-Allianz stark. Und auch die Soldaten, die den Krieg überlebten, hat das geprägt.
Green Hills, ein Vorort von Cincinnati im US-Bundesstaat Ohio. Ein kleines Einkaufszentrum, eine Bibliothek, ein Freibad, eine Wäscherei. Kleine Straßen mit zweistöckigen Reihenhäusern aus Holz, eins wie das andere.
Excuse me, I'm looking for house number 7.
I don't know, I'm just working here.
Bauarbeiter weisen mir den Weg zum Haus Nummer 7. An der Tür hängt ein Zettel. Klingel kaputt, bitte klopfen.
Hello.
Hello.
You must be Frank. My name is Gesine.
Oh, you're from Germany.
Yeah, exactly.
Okay, come on in.
Ein knochiger Mann mit schütterem weißen Haar öffnet die Tür, in Jeans, das Hemd über dem T-Shirt. Er deutet auf einen Polstersessel.
Ich bin eben erst nach Hause gekommen. Ich war in der Stadt. Auf dem Rückweg habe ich ein paar Donuts gekauft und bei meinem Kumpel vorbeigeschaut. Wir haben zusammen gefrühstückt.
Frank Stager ist 92 Jahre alt. Als 18-Jähriger wurde er in die Armee einberufen und in den Zweiten Weltkrieg geschickt.
Ich bin auf einer Farm aufgewachsen. Meinem Vater, meiner Mutter und meinen Schwestern habe ich gesagt, ich komme wieder. Vielleicht nicht in einem Stück, aber ich komme zurück. Ich kam in die 83. Infanteriedivision. Wir absolvierten ein Training, dann wurden wir Richtung Bremerhaven verschifft. Dort begannen die Deutschen, Bomben auf uns zu werfen.
Das war bereits gegen Ende des Krieges. Der D-Day, die Landung der alliierten Truppen in der Normandie im Sommer 1944, die tausenden Soldaten das Leben kostete, war Frank Stager erspart geblieben. Aber auch er hat Schreckliches erlebt. Direkt neben ihm wurde sein Freund erschossen.
Einige Deutsche glaubten immer noch, dass Hitler noch einmal Aufwind bekommen würde. Er redete ja immer noch vom Sieg. Aber die deutschen Soldaten hatten nichts mehr zu essen. Die Leute hatten keine saubere Kleidung mehr. Denn unsere Luftwaffe machte gute Arbeit bei der Zerstörung von Gebäuden. Und so fingen sie an aufzugeben. Hitler verlor ja eine Schlacht nach der anderen. Die Russen schlugen ihn.
An der Ostfront war die Wehrmacht seit 1943 in der Defensive. In der Sowjetarmee kämpften aber nicht nur russische Soldaten, sondern auch viele Weißrussen, Ukrainer, Georgier, Armenier und viele andere Angehörige des Vielvölkerstaates Sowjetunion. Einer von ihnen war Valentin Palasniak. Heute ist er 96 Jahre alt und lebt in Moskau. Mit seinem dicken Schnurrbart und dem vollen Haar wirkt er jünger.
Es ist so viel Zeit vergangen, man vergisst alles.
Palasniak ist gerade in Moskau zur Reha, in einem Sanatorium, das nur Kriegsveteranen behandelt. Seine Frau ist bei ihm. Gemeinsam haben sie ein kleines Zimmer mit Küche und Bad.
Ich bin in Weißrussland geboren. Ich wurde im August 1942 einberufen und in die Fliegerschule geschickt.
Da war er 18.
Im Frühjahr 1943 kam ich an die Front. Wir dachten, wir würden fliegen, aber es gab keine Flugzeuge. und so kamen wir zur Infanterie. Wir fühlten unsere Verantwortung. Wir waren zu Hass auf die Deutschen erzogen worden, so wie die zu Hass auf uns. Auf Kommunisten, auf Komsomolzen, auf Juden. Das war eine gegenseitige animalische Feindschaft.
In der heutigen Ukraine wurde er das erste Mal verwundet.
Von einem deutschen Unteroffizier. Die Deutschen hatten dort eine Verteidigungslinie. Wir griffen an, er floh. Ich lief über die Straße, da drehte er sich nochmal um, traf mein Bein. Ich fiel, meine Kameraden hoben mich auf. Ich glaube, ich habe den Mann getötet, der auf mich schoss.
Palasniak wurde immer wieder zusammengepflegt. Unter dem Kommando von Marschall Zhukov kämpfte er sich durch Weißrussland und durch Polen. Er gehörte zu denen, die das Konzentrationslager Majdanek befreiten. Und er schaffte es bis nach Berlin. Mittlerweile befehligte er selbst Soldaten.
Nachts am 30. April waren wir fast am Brandenburger Tor. Da hatte ich kaum noch Männer, nur noch 12 oder 15 von mehr als 60. Wir nahmen noch irgendein Gebäude ein. Es wurde Nacht. An unserer Stelle zogen andere weiter. Da war für mich der Krieg zu Ende. Und dann wurde erklärt, die deutschen Truppen sind bereit zu kapitulieren. Wir sollten nicht mehr schießen.
Weil er etwas Deutsch konnte, wurde Palasniak in die sowjetische Kommandantur in Berlin-Karlshorst abgeordnet. Dort blieb er einige Jahre. Den US-Amerikaner Frank Stager verschlug es mit seiner Truppe nach Süddeutschland, in die Nähe von Karlsruhe. Dort war er dafür zuständig, Passierscheine für die Schweiz und für Italien auszustellen.
Ich wollte nach Hause und meiner Familie helfen, denn mein Vater musste sich um die Farm kümmern und zusätzlich hat er an einer Schule gearbeitet, als Verwalter. Ich wollte alle wiedersehen.
Doch er musste noch bis 1947 warten. Da bekam er die Gelbsucht.
Ich sah aus wie eine Zitrone. Die Ärzte schlugen die Hände über dem Kopf zusammen. Ich kam in ein Krankenhaus in Stuttgart. Danach wurde ich aus der Armee entlassen. Ich kam nach Hause und überraschte meine Eltern. Ich habe dann aber beschlossen, eine Ausbildung zu machen, denn der Staat hat sie bezahlt. Und ich habe dann im Bereich Versicherungsansprüche gearbeitet, 34 Jahre lang. Dort habe ich auch meine Frau kennengelernt. Wir haben 3 Kinder, 2 Mädchen und einen Jungen. Meine Frau ist an Brustkrebs gestorben.
Ein Foto ihrer Hochzeit steht auf dem Beistelltisch. Daneben, gerahmt, Fotos der Kinder und Enkel. Frank Stager lebt von rund 1.300 US-Dollar im Monat. Die bekommt er vom Staat.
And that's plenty for me. I buy groceries. I go to the cheap places sometimes.
Das reicht dicke für mich. Ich kaufe Lebensmittel ein. Ich gehe nicht oft aus. Ich trinke zu Hause. Es ist zu teuer, in Bars zu gehen. Und ich bin froh, zu Hause zu sein. Und nicht in 2 oder 3 Teilen. Aber mein Alter macht meinen Beinen zu schaffen. Ich kann nicht mehr so gut tanzen. Also fordern Sie mich jetzt nicht auf.
In den USA leben noch rund 300.000 Veteranen des Zweiten Weltkriegs. Um die Erinnerungen der Kriegsteilnehmer zu bewahren, hat das American Veterans Center in Washington Tausende von ihnen befragt und die Gespräche in Videos und Tondokumenten festgehalten. Tim Holbert, Geschäftsführer des Zentrums, hat selbst viele dieser Interviews geführt.
Viele von ihnen möchten einfach, dass man sich an sie erinnert, nicht unbedingt an sie persönlich. Es geht ihnen darum, was ihre Freunde geleistet haben, die Generation insgesamt. Besonders jetzt, wo nur noch so wenige von ihnen leben, möchten sie, dass die Menschen sich daran erinnern, was ihrer Generation im Zweiten Weltkrieg passiert ist.
Das American Veterans Center beschäftigt sich auch mit den Veteranen all der anderen Kriege, die die USA nach 1945 geführt haben. In Korea, Vietnam, Irak, Afghanistan zum Beispiel. Aber den Weltkriegsveteranen komme in den USA eine besondere Rolle zu, meint Holbert.
Der Zweite Weltkrieg gilt immer noch als eine Zeit, in der die Amerikaner in einem Maße zusammenstanden, wie wir das nie wieder erlebt haben. Deshalb ist er so wichtig für die amerikanische Geschichte, weil sich damals Menschen aus allen Bevölkerungsschichten hinter einem Ziel vereinten, den Zweiten Weltkrieg zu gewinnen.
Allerdings, sagt Holbert, lasse das Interesse der amerikanischen Gesellschaft am Zweiten Weltkrieg allmählich nach.
In den 1990er Jahren zum 50. Jahrestag des Kriegsendes war das Interesse an dem Thema sehr groß. Damals gab es eine große Bewegung für die nationale Gedenkstätte für die Gefallenen des Zweiten Weltkrieges, die 2004 in Washington eröffnet wurde. Heute ist das Interesse nicht mehr so brennend wie in früheren Jahren.
In Russland ist das umgekehrt. Dort lebten im vergangenen Jahr nur noch rund 75.000 Weltkriegsveteranen. Doch das öffentliche Interesse an dem Thema wächst. Die politische Führung fördert das Gedenken. Für Präsident Wladimir Putin ist der Sieg über den Faschismus 1945 fester Bestandteil einer manipulierten Geschichtsschreibung, der zufolge die tausendjährige Geschichte Russlands eine Geschichte von Siegen sei.
Am 7 Uhr, ich werde gesund.
Gut. Im Moskauer Veteranensanatorium ist Essenszeit. Valentin Palasniak geht in den Speisesaal. Besucher dürfen nicht mit hinein. Auf dem Korridor sitzt ein junger Mann. Vjatcheslav Narski ist 23 Jahre alt und vernachlässigt gerade sein Regiestudium. Stattdessen widmet er sich patriotischer Arbeit, wie er es nennt. Er zeichnet Interviews mit russischen Weltkriegsveteranen auf. Eine alte Frau kommt auf ihn zu.
Vjatcheslav, wissen Sie, an Tisch 14 in der Stalowaja, da gibt es einen Veteranen, der ist sehr gesprächig. Er hat uns sogar Zeitungsartikel gezeigt über sich selbst in den Kriegsjahren.
Kalistrat Jakovlevich, 14. Stol.
Vjatcheslav verspricht, in den nächsten Tagen bei dem Herrn vorbeizuschauen.
Die Veteranen freuen sich sehr, wenn sie nicht vergessen werden, wenn sie Besuch bekommen. Wir haben schon mehr als 350 Erinnerungen aufgezeichnet.
In Russland war die Fürsorge für die Weltkriegsveteranen, anders als in den USA, in den 90er Jahren dramatisch gesunken. Damals war die Sowjetunion gerade auseinandergebrochen, die Wirtschaft lag am Boden, der Staat zahlte über Monate keine Renten. Mittlerweile hat sich das geändert und die Kriegsveteranen bekommen sogar noch Zulagen. Bei Valentin Palasniak sind sie besonders hoch, weil er nach dem Krieg noch 30 Jahre in der Sowjetarmee blieb.
Ich bekomme ungefähr 80.000 Rubel, das reicht für mich. Meine Frau zum Beispiel kriegt 20.000, ich bekomme das Vierfache. Ich habe wirklich keine Geldnot. Ich brauche nur ein ruhiges Leben.
Palasniak interessiert sich mit seinen 96 Jahren weiterhin für Politik, verfolgt die Nachrichten vor allem im Staatsfernsehen. Dort sind immer wieder russische Regierungsvertreter zu sehen, die gegen die USA wettern und dabei auch behaupten, die USA würden den Anteil Russlands bzw. der Sowjetunion am Sieg über Hitler-Deutschland kleinreden. Palasniak treibt das um.
Unter den Jugendlichen herrschen jetzt viele Zweifel, weil jeder diesen Krieg anders darstellt und die Geschichte nahezu in ihr Gegenteil verkehrt. So, als hätten die Russen fast gar nicht am Krieg teilgenommen und die Amerikaner hätten alles erledigt.
Tim Holbert vom American Veterans Center in Washington hat Verständnis für die verklärte Sicht vieler Veteranen.
Die Opfer in den Reihen der Sowjetarmee waren immens. Die Intensität des Krieges an der Ostfront kann man nicht übersehen. Ich denke, das muss jeder anerkennen. Und es liegt in der Natur des Menschen, vor allem die eigene Rolle zu betrachten. Jeder tut das.
Der US-Veteran Frank Stager aus Ohio kann und will dazu nichts sagen. Er redet generell nicht gern über die Kriegserlebnisse. Vor Jahren war sein Sohn mit ihm im Kino, in Steven Spielbergs Der Soldat James Ryan. Die Anfangsszene zeigt, wie die alliierten Soldaten in ihren Landungsbooten an einem Strand in der Normandie teils komplett niedergeschossen wurden. Stager konnte das nicht mit ansehen. Er verließ das Kino.
They shot at us, but I had a steel plate that I wore and went out.
Wir wurden beschossen, aber ich trug eine Stahlplatte zum Schutz. Ich möchte das vergessen. Und ich bin froh, dass es Deutschland jetzt wirklich gut geht. Das tut es doch, nicht wahr? Ich würde gerne noch einmal dorthin zurückkehren und sehen, wie Deutschland aufgebaut aussieht. Es war ja alles kaputt gebombt.
Im Sanatorium in Moskau steht mittlerweile eine Flasche Cognac auf dem Tisch. Valentin Palasniak war nach dem Krieg noch mehrfach in Deutschland.
Lübeck, Wismar, Weimar, Rostock, Wismar, Göringsdorf.
Eine Lautsprecherdurchsage kündigt das Abendprogramm an. An diesem Tag gibt es einen Film.
Ich habe mich auch mit deutschen Veteranen getroffen. Wir haben zusammengesessen. Wir haben auseinandersortiert, wer woran schuld war. Haben gesagt, dass uns leid tut, was passiert ist. Dass wir bewahren wollen, was wir haben und dass wir auf das Gute hoffen. Wir haben uns ausgesöhnt.
Wir haben uns ausgesöhnt, sagte Weißrusse Valentin Polosniak über sein Verhältnis zu den Deutschen in dem Beitrag von Gesine Dornblüt. Er sagt aber auch, viele tun so, als hätten die Russen fast gar nicht am Krieg teilgenommen und die Amerikaner hätten alles erledigt. Was stimmt ist, geschätzt zwischen 8 und 13 Millionen sowjetische und etwa 400.000 US-amerikanische Soldaten kamen im Zweiten Weltkrieg ums Leben. Aber Fakt ist auch, für die Sowjetunion hat der Zweite Weltkrieg erst 1941 angefangen, für den Rest der Welt bereits 1939. Jürg Moret leitet das Deutsch-Russische Museum in Berlin-Karlshorst und zwar dort, wo die deutsche Wehrmacht am 8. Mai 1945 die bedingungslose Kapitulation unterschrieb. Hat. Herr Moret, der US-amerikanische Historiker Tim Holbert, hat im Beitrag Verständnis für die verklärende Sicht auf das Ende des Zweiten Weltkriegs betont. Sie auch?
Na, das ist immer die Frage der Perspektive. Die Zeitzeugen, sag ich mal, dürfen alles. Also, dass jetzt Rotarmisten, ja, die es überlebt haben, die aber viele Kameraden, Freunde haben sterben sehen, dass die eine verklärte Sicht haben oder so ihre eigene Sicht haben, ich finde das vollkommen zulässig. Wir als ein Museum, das versucht, jetzt 75 Jahre später, den Menschen, dem Publikum, jung und alt, diese Umstände nahezubringen. Wir sind da vielmehr verpflichtet, objektivierend vorzugehen, mehrere Perspektiven reinzubringen und schon mehrere Perspektiven verändern natürlich so monolithische Aussagen. Von daher vermeiden wir das hier, so mit auch Superlativen zu arbeiten.
Sie haben aber in Ihrer Selbstdarstellung auf der Website stehen, es ist das einzige Museum, das Sie leiten in Deutschland, das mit einer Dauerausstellung an den Vernichtungskrieg gegen die Sowjetunion erinnert. Wie ist denn da die Perspektive? Wie kann sie objektiv sein?
Objektiv ist natürlich nie etwas in der Geschichtswissenschaft. Das ist jetzt, muss man immer ganz deutlich sagen. Naja, wir sitzen hier mit russischen Kollegen zusammen, deutschen Kollegen, auch weißrussischen und ukrainischen Kollegen. Und das sind schon mal vier Perspektiven. Und versuchen in unserer Dauerausstellung so den kleinsten gemeinsamen Nenner dann zu präsentieren. Ich gebe zu, der wird sozusagen immer kleiner. Das ist ein Problem. Und wir versuchen natürlich gerade hier als ein Museum, das in Deutschland ansässig ist, die deutschen Diskussionen anzudocken an das, was dann eben in Russland, der Ukraine oder Belarus diskutiert wird. Und häufig gibt es dann da eben auch Fehlstellen, sodass wir dann als Museum das dann nachreichen. Und das ist vielleicht auch ein bisschen so dieses Verklärende. Also in Russland wird eben auf einige wesentliche, also aus russischer Sicht wesentliche Momente fokussiert und ganz, ganz, ganz viele andere Aspekte werden schlicht und ergreifend nicht erwähnt.
Dieser immer kleiner werdende gemeinsame Nenner zwischen den vier Mächten, die Sie da angesprochen haben, wie sehr hängt der auch mit der aktuellen Politik, mit dem aktuellen Weltgeschehen zusammen?
Leider hängt das sehr eng zusammen. Also das öffentlich russisch gepflegte Narrativ fokussiert ziemlich ausschließlich auf den Sieg. Alles, was diesen Sieg dann gerne auch der russischen Armee, was schon sprachlich nicht korrekt ist, irgendwie in Frage stellt oder diese Einmaligkeit in Frage stellt, was irgendwie einen Schatten darauf werfen kann. Und da sind wir zum Beispiel bei der Frage auch der militärischen Verluste. Das wird dann einfach ignoriert. Das wird auch gerne, wenn andere das dann erwähnen, beiseite geschoben. Und das hat ganz stark mit der politischen Rolle, die sich Russland heute zuschreibt, zu tun. Man will ein starker Staat sein, der eben auch als solcher wahrgenommen wird.
In dem Zusammenhang auch die Nachfrage. Putin hat ja auch, bevor Corona sozusagen das Thema weltweit wurde, Polen beschuldigt, mit Schuld zu sein am Beginn des Zweiten Weltkrieges. Können Sie das erklären?
Das ist natürlich so nicht zulässig. Das Deutsche Reich, Hitler hat diesen Weltkrieg gewollt und daraus wurde ein Weltkrieg. Der Hitler-Stalin-Pakt vom 23. August 1939 ist eben von Stalin sehenden Auges oder von der Sowjetunion sehenden Auges geschlossen worden. Stalin wusste ganz genau, was das Deutsche Reich vorhat und profitiert auch ein Stück weit davon. Aber dafür jetzt Stalin für den Ausbruch des Zweiten Weltkrieges verantwortlich zu machen, das ist nicht zulässig. Polen wiederum sieht natürlich diese ganzen Ereignisse vor allen Dingen auch vor dem Hintergrund der ganzen Nachkriegsgeschichte, also von 1945 bis 1989-90. Und da sind sich eben Russland und Polen überhaupt nicht näher gekommen in der Betrachtung dieses Geschichtsabschnitts. Und das führt zu diesen doch etwas verdrehten Wahrnehmungen, hier Schuldzuschreibungen zu machen, was den Ausbruch des Zweiten Weltkrieges angeht. Das ist so nicht zulässig. Verständlich ist es aber vor der Situation, der Nachkriegssituation über fast 50 Jahre nach 1945.
Kommen wir zu Corona und 2020 zurück. Die Militärparade in Moskau zum Sieg über Hitler wurde ja wegen Corona abgesagt bzw. verschoben. Wie schlimm ist das und was würde passieren, wenn es in diesem Jahr gar nicht stattfände?
Das ist eigentlich erstmal nicht schlimm, denn auch die russische Gesellschaft leidet unter der Pandemie genauso wie wir. Da haben alle jetzt erstmal Verständnis. Ich glaube, dass da virtuelle Formate gefunden werden. Mal sehen, was jetzt im Privaten läuft. Und vielleicht ist die Parade jetzt auch für die breite Öffentlichkeit zwar immer ein willkommener Treffpunkt, sag ich mal. Alle gucken sich die Parade im Fernsehen an, ganz klar. Aber wenn die jetzt ausfällt, dann macht man das vielleicht im Privaten, dann trifft man sich eben im Stadtpark oder sonst wo, wenn das denn erlaubt ist. Das heißt, das Erinnern an diesen 75. Jahrestag wird, denke ich, trotzdem stattfinden. Wenn die Parade nun komplett ausfällt, also in diesem Jahr gar nicht stattfindet, tja, ist das schon natürlich eine große Leerstelle. Ich halte es für nicht ganz ausgeschlossen, dass dafür ein Ersatz gefunden werden wird. Man muss sich bei diesem ganzen Kriegserinnern in Russland immer vor Augen halten, dieser 9. Mai ist wirklich ein soziales Event. Das ist eigentlich eine sehr individuelle Form des Erinnerns. Jeder holt ein Foto von seinem Vorfahren, die im Zweiten Weltkrieg gekämpft haben, gestorben sind, hervor, zeigt es öffentlich. Das können sie auch virtuell machen. Also ich bin gespannt, was da kommt. Das kann vielleicht zivilgesellschaftliche, wie wir das nennen würden, Formate annehmen. Aber dass das ein großes Schweigen wird, nur weil die Parade ausfällt, das nehme ich gar nicht an.
Herr Maurice, Sie erwähnten den 9. Mai, der in der Sowjetunion gefeiert wird. Wir feiern den 8. Mai. Wie ist das denn bei Ihnen im Museum? Welchen Tag der beiden Daten feiern Sie? Und wie gehen Sie jetzt in Ihrem Museum in Corona-Zeiten mit diesem Datum um? Der große Festakt findet ja nicht statt, nicht?
Richtig. Wir fokussieren hier immer auf den 8. Mai. Das Dokument dieser Kapitulation trägt auch das Datum des 8. Mai. Und das ist eben der hier in Westeuropa verankerte Gedenktag. Wir machen immer ein Museumsfest, was tatsächlich dieses Jahr nicht stattfinden kann. Wir werden das, hoffen wir, auf den 2. September verschieben können. Das ist dann eben das Datum des globalen Kriegsendes. Und werden das alles nachholen, auch den uns sehr liebgewonnenen Toast auf den Frieden. Das heißt, eigentlich wären wir am 8. Mai, am späten Abend, im Saal der Kapitulation mit allen unseren Gästen zusammengekommen. Wir hätten mit 8.000 bis 10.000 Menschen gerechnet, nicht dann alle im Saal, aber über den Tag verteilt, und hätten dann wirklich auf dieses Ereignis angestoßen. Wir werden das alles transferieren auf den 2. September und werden jetzt virtuell begehbar sein. Man kann virtuell in diesen Saal der Kapitulation, man kann sich unsere Sonderausstellung angucken und das ist die jüngste Berliner Diskussion. Wir werden es sehr wahrscheinlich auch schaffen, den historischen Saal, nur den historischen Saal, wirklich zugänglich zu halten am 8. und 9. Mai.
Soweit Jörg Moret, Direktor des Deutsch-Russischen Museums Berlin-Karlshorst. Danke für das Gespräch, Herr Moret.
Ja, gerne.
Tschüss.
Danke, tschüss.
Morgen in der Weltzeit geht es um Polen, wo am 10. Mai nach wie vor ein neuer Präsident gewählt werden soll. Stand heute. Zwar wegen Corona per Briefwahl, aber gegen den Rat vieler Juristen und obwohl die Opposition praktisch keine Möglichkeit hatte, Wahlkampf zu machen. Wie das ausgehen wird, auch das hören Sie morgen in der Weltzeit. Ich bin Margarete Wohlan. Machen Sie es gut.